Das hast du nicht geschnipst, Max.
Doch, hab ich.
Ja, macht er nicht.
Doch, hab ich.
Hallo! Hallo! Hallo!
Haben wir jetzt alle geklatscht oder geschnippt? Ja.
Hallo und herzlich willkommen zum 169. Pencast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den neuen Film eines mittlerweile auch schon, man kann sagen, altbekannten Regisseurs bei uns hier im Cast. Die Rede ist natürlich von Noah Baumbach, dessen Filme Mistress America und While We're Young wir hier schon besprochen haben. Francis H. war, glaube ich, damals vor unserer Zeit, vor der Pencast-Zeit. Und jetzt neu rausgekommen, The Meyerowitz Stories, New and Revisited? Ich hab's vergessen.
Selected.
Selected. New.
Selected.
The Meyerowitz Stories, New and Selected. Sowie ein Regisseur, von dem wir, glaube ich, noch gar nichts hier jemals gesprochen haben, nämlich Tom Tykwers neue Serie Babylon Berlin, von öffentlich-rechtlichen Geldern finanziert und trotzdem im Privatpuff von Sky verhökert, ist in aller Munde eigentlich gerade. Und ihr habt die gesehen, ich habe es nicht geschafft, aber ich bin gespannt darauf, was ihr mir dazu erzählen werdet. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diesel.
Ich erzähle gar nichts darüber.
Hallo. Malte Springer.
Ja, ich erzähle dir was, hi.
Und Max Ole von Raison.
Ja, mir ist nicht so wichtig, aber hallo, ja, gut, rede ich mit.
wie geht's, wie steht's? Ja. Bock auf Cast?
Gut geht's, Sonne scheint, jetzt nicht mehr, vorhin aber, habe ich gesehen.
Es ist sehr sommerlich, ne, gewesen heute,
schönes
oder? Ich
habe
aus meinem
gewesen.
Büro
herrlich.
Sehr gut gesehen.
Also es war wirklich herrlich.
Ja, ich habe jetzt mit meiner Kombination aus Job und Studium so eine perfekte 9-to-5-Woche, was eigentlich ganz cool ist. Nicht so cool ist allerdings so dienstags morgens um 9 den Tag mit 2 Stunden anzufangen, Word-Dokumente zu formatieren, beziehungsweise selbiges zu
lernen. Ist das dein Job
lernen.
Oder die
Uni? Nee, das ist die Uni. Das läuft unter dem Titel Forschungskolloquium. Und ich habe gelernt, wie man Bullet Points erstellt und Feldbefehle. Es war herrlich, da wäre ich doch lieber weggeblieben. Christian, wie war es auf der
Buchmesse? Ist das eine Ausbildung im Militär?
Feldbefehle ist das, ja, ich würde auch gerade fragen. war richtig geil, war super anstrengend auch. War cool, erzähl ich in der Abschlussrunde noch ein bisschen was von.
Nice,
vielleicht, okay. Wenn ich wieder weiß, wenn ich mir dann wieder eingefallen ist, welches Stars
schon,
und Sternchen
du hast da ja schon mal kurz vorweg, hast du ein paar Bücher gesehen? Konntest du ein paar Bücher sehen?
Ich konnte ein paar Bücher sehen, nur als ich dann in Halle 4.2 meinen Vortrag bei diesem einen rechten Verlag halten wollte, waren auf einmal alle ganz aufgebracht. Was die viele nicht wussten, ist, dass ich als Björn Höcke Cosplay unterwegs war. Das haben die Leute nicht so gerne gesehen.
Politisches Cosplay ist auch eine ganz neue Nummer eigentlich, ne? Vielleicht?
Ja. Ja.
Ich dachte, du könntest vielleicht auch einen ganz guten Götz-Kubitschek abgeben.
Ja, der schwarze
Ritter. Ich kenne mich ja tatsächlich bei diesen ganzen rechten Leuten auch echt wenig aus. Auch Ken Jebsen, das sind auch viele Leute, ich kenne die nur so vom Hörensagen. Also ich bin selbst als Linker nicht so sonderlich interessiert, wie die Rechten heißen, was sie für komische Zeitungen gegründet haben und was sie für seltsame YouTube-Kanäle haben. Aber es ist auch so einer, ne?
Ja, Götz-Kubitschek ist der geistige Vater der neuen Rechten und wohnt in Sachsen-Anhalt auf so einem mittelalterlichen Landhaus. Aus so einem Gehöft und hockt da mit seiner Familie, lässt sich von seinen Kindern siezen, ist aber sehr belesen, wahrscheinlich nicht ganz blöde, aber macht dann doch irgendwie wieder so konservative Befindlichkeitspolitik und ja, und wir sind so viele Fremde hier und ich fühle mich so unwohl und ich weiß gar nicht wohin. So, ja.
Der sehnt sich so nach einer Art Deutschland, die, also wenn überhaupt, vielleicht mal so im 16. Jahrhundert existiert hat.
Ja, ich habe auch gerade heute ein großes Porträt über ihn gelesen, in meiner zweiten Uni-Veranstaltung und weiß jetzt, dass er einen sehr gepflegten Goatee trägt und auch seine eigenen Ziegen.
Er hat selber auch Ziegen, ne?
Kann er ja so ein schlechter Mensch nicht
sein. Habt ihr den New York Times-Artikel gelesen zu ihm?
Das genau Interview. Den, genau der.
Ja, war's. Den habe ich auch gelesen, ne?
Was ist denn hier jetzt los? Wir reden ja immer noch über Filme, ja? Und das, was ihr zu Götz-Kubitschek erzählt, das klingt so, wie ich mir auch das Leben von Adam Sandler vorstelle. Und deswegen würde ich sagen, beginnen wir direkt mit dem ersten Film. Und zwar The Meyerowitz Stories New and Selected.
Geile Überleitung.
Horst, nicht gut schlafe, Kinder.
Na, überhaupt ne.
Magst was Lustiges hören? Ich habe eine CD gekauft. Die Meyerowitz-Geschichten. Hören wir mal rein.
Ja, ho, ciao, grüß Gott, servus, ja, hier ist der Hans Meyerowitz mit ein paar sacklustigen, saulustigen Meyerowitz-Lachgeschichten. Eine Kostprobe, will ich. Ja, sehen Sie selbst. Treffen Sie's, zwei Förster mit dem Quer. Ja, und vieles mehr, meine Damen und Herren.
The Meyerowitz Stories, New and Selected, so lautet der komplette Titel, zu Deutsch die Meyerowitz-Geschichten, habe ich mir sagen lassen, das ist der neueste Streich von, Woody Allen Spirit Animal Noah Baumbach, den haben wir ja schon seit geraumer Zeit hier auf dem Kika im Cast, gefühlt Mitte 20, Mrs. America, waren seine letzten beiden Spielfilme, haben wir beide besprochen. Ja, der neue Meyerowitz Stories wurde jetzt exklusiv für Netflix gedreht, ist dort auch verfügbar und vorher auch auf dem Cannes Film Festival gelaufen, dort für die Goldene Palme nominiert worden. Ja, thematisch bewegen wir uns hier in der guten alten dysfunktionalen Familie, die Meyerowitzes, auf die der Film hier ein tragikomisches Schlaglicht wirft. wir folgen größtenteils den drei erwachsenen Kindern, Danny, Harold und Jean. Ja, und beobachten dabei, wie sie halt die Beziehung zu ihrem Vater Harold, das ist ein sehr egozentrischer, semi-bekannter, erfolgreicher Bildhauer, gespielt von Dustin Hoffman, ja, wie so die Beziehung zu dem so jeweils emotional irgendwie ein bisschen ausloten. Und der Film ist in Kapitel unterteilt, die sich dann jeweils eine dieser Personen zum Mittelpunkt machen. Es geht los mit Danny, der wird gespielt von Adam Sandler in einer seiner wirklich sehr wenigen dramatischen Rollen. Er wurde auch direkt von mehreren Kritikern für einen Oscar ins Gespräch gebracht für seine Leistung hier. Danny ist Hausmann, hat nie so richtig gearbeitet, dafür seine Tochter großgezogen, Eliza, die ist gerade im Begriff ein Filmstudium anzufangen, also sprich zum College zu gehen. Und Danny selber steckt mittendrin in der Trennung, muss deswegen übergangsweise jetzt bei seinem Vater, Harold, einziehen. Und generell kommt er auch so richtig nicht von seinem Vater weg. Wie auch seine Schwester nicht, Jean, gespielt von Elizabeth Marvel. Obwohl Harold wiederum den beiden halt nie so richtig seine Beachtung geschenkt hat. Denn sein Lieblingskind, das wird relativ deutlich, ist Matthew. Und der wird gespielt von Ben Stiller. Das ist auch so der einzige der drei Kinder, der sich so aus der Familie gelöst hat, der das geschafft hat. Der ist jetzt erfolgreicher Vermögensverwalter in Los Angeles. Ja, und dann eine Kopfverletzung, die sich dann der Vater Harold zugezogen hat und wegen der dann auch ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Die führt dann dazu, dass sich die Wege der Meyerowitz-Kinder wieder kreuzen und dann werden natürlich auch die ganzen alten Wunden wieder aufgerissen. Es geht um Missgunst, um Neid, um fehlende Wertschätzung und so weiter. The Meyerowitz Stories jetzt auf Netflix, aber vorher im Pencast.
Glaube ich, vorher auf Netflix. Aber
das wird man nicht rausfinden können.
Ja, ich finde, dass wir uns ganz interessante Themen und Filme aussuchen für den letzten Cast. It konnte man gut drüber sprechen, konnte man verschiedene Meinungen zu haben, aber war auf jeden Fall ein interessanter Film. Dann Blade Runner, dem ich irgendwie, ich habe im Nachhinein das Gefühl, missgünstig 8,5 Punkte trotzdem gegeben habe. Also ich bin eigentlich unglücklich über diesen Film, aber auch wenn ich darüber nachdenke, finde ich das immer noch gerechtfertigt, dass er so eine hohe Punktzahl bekommen hat, aber eigentlich komisch irgendwie, weiß ich nicht. Und in Meyerowitz Stories jetzt, ich muss ja sagen, ich bin ja hier, ohne dass ich Francis Ha so geil finde, immer der gewesen, der alle Baumbach-Filme, die wir besprochen haben, alle gut fand. Also ich fand While We're Young richtig gut. Ich fand, dass der noch gut hinbekommen hat, so eine Comedy-Ebene zu machen, aber da trotzdem noch so diesen Generationskonflikt darzustellen, ohne den nur ins Lächerliche zu ziehen. Also ich fand, das war ganz intelligent gemacht, gerade mit diesem Rollentausch der Figuren. Bei Mistress Manhattan weiß ich nicht mehr ganz genau, was ich daran so gemacht habe. War ein bisschen klamaukiger als die anderen, aber ich fand die Charaktere da ganz cool. Und The Meyerowitz Stories jetzt gerade nach Blade Runner ist ja völlig überladen. Also das fand ich total interessant, dass man einen Film so macht. Man spricht ja oft über dieses Show, Don't Tell und hier ist ja nur so Show. Also wirft die Charaktere nur in irgendwelche komischen Dialoge rein und kein Dialog wird jemals zu Ende gebracht. Niemand antwortet jemals auf das, was der andere sagt. Und das ist, finde ich, vom Writing her schon echt genial gemacht. Ob da am Ende für jeden wirklich was bei rauskommt bei diesem Kinoerlebnis, kann ich nicht genau sagen. Ich fand's richtig cool. Ich war aber heute auch in genau dieser komischen Stimmung, wie dieser Film ist. Also so auf Arbeit, dann bin ich noch meiner Freundin, die in der Bar arbeitet, da vorbeigekommen, war kurz da, dann bin ich nach Hause, musste diesen Film gucken, damit wir jetzt genau um 10:30 Uhr abends den Cast aufnehmen können. Und im Film haben die auch die ganze Zeit nur so geredet. Also ich war davon sehr beeindruckt, das so zu machen und auch sehr bewegt und fand's ziemlich gut.
Ich fand es ein bisschen durchwachsen insgesamt. Ich habe, also mir haben wirklich Stellen richtig, richtig gut gefallen und auch gerade so, ja, das, was du eben auch schon angesprochen hast, so dieses aneinander vorbeireden, was es, glaube ich, auch viel in Familien einfach gibt. Mhm. So, gerade wenn man Leute sehr gut kennt, sodass man eigentlich sich überhaupt nicht mehr zuhört irgendwie, sondern einfach nur jeder irgendwie seinen Film runterlabert aneinander vorbei. Das fand ich ganz gut. Ich fand aber irgendwie, der kommt so lahmarschig nur aus den Puschen. Also irgendwie bis da mal richtig dann was losgeht, habe ich mal auf die Uhr geguckt, war schon eine Dreiviertelstunde rum. Die es schon auch irgendwo braucht, um halt den Vater so ein bisschen kennenzulernen und zu verstehen, okay, wo ist da wirklich das Problem, aber da hatte ich, der hat schon auch richtig seine Längen und ich bin zwischendurch immer wieder sehr rausgefallen aus dem ganzen Film und hatte eigentlich auch überhaupt keinen Bock mehr, mir das anzugucken, war dann aber auch immer wieder in der Lage, dann doch wieder relativ gut auch wieder reinzukommen, also es war für mich so ein ständiges Hin und Her. Insofern weiß ich hoffe, vielleicht kommen wir im Gespräch dann noch ein bisschen weiter, dass ich, weil im Moment fällt es mir sehr schwer, den überhaupt einzuschätzen, wie gut ich den fand oder so. Weil halt irgendwie, ich fand jetzt auch von der Umsetzung her, irgendwie, wie das alles aussah und wie es gefilmt war, fand ich es jetzt nichts Besonderes, war aber auch nicht schlecht oder so. Schauspielerisch fand ich es ganz gut durch die Bank. Allerdings für einen Oscar reicht es, glaube ich, für einen Herrn Sandler da nicht. Also da. Also obwohl es hat mir hier gut gefallen, aber halt, so toll war es dann auch wieder nicht. Und ja, sehr viele Szenen drin, die ich sehr gut fand und halt zwischendrin immer wieder Szenen, wo ich einfach gelangweilt war.
Mir hat das ganz gut gefallen, mal wieder so eine Comedy zu schauen, so, ja, so eigentlich auf eine Weise finde ich fast so typisch so jüdische Tragikomödie. So ein bisschen im Woody Allen-Style, die Leute reden zu viel. Sind aber alle irgendwie schlau und irgendwie ist es auch alles witzig, auch wenn keiner aufeinander eingeht, das ist die ganze Zeit, ist man doch irgendwie so ein bisschen am Schmunzeln, ich zumindest. Und mir hat das Spaß gemacht. Ich weiß, es gibt Tage, an denen ich das überhaupt nicht haben kann, wo ich mir denke, einfach so, halt einfach die Fresse jetzt, so, ist mal einfach, ist mal gut hier. Du bist halt der scheiß prätentiöse, mittelmäßig gute Künstler, deine Frau ist halt so ein alter Hippie und haltet einfach mal das Maul und hört mal euren Kindern zu und redet nicht die ganze Zeit von euch selbst. Das kriegt man ja gleich schon zu Anfang mit. Ich hatte diese Einstiegsschwierigkeit nicht, weil ich finde, weil mir einfach die Dialoge auch gut gefallen haben. Direkt auch die Anfangs, diese Parkszene, ging für mich gut klar. Also das, so dieses, aber ich bin ja auch bekennender Fan von Beschreibungen, guten Beschreibungen von Alltagsszenarien. So. Und das hat hier auch für mich gut funktioniert und ich hatte eine ganz gute Zeit.
Ich finde schön, dass ihr Max und Christian beide so direkt die persönliche Stimme auch ansprecht, denn das ist auch eine Frage, die ich mir relativ schnell gestellt habe. So, braucht man dieses Genre eigentlich? So diese Grundsatzfrage. So, ach, die Leute kriegen alle ihr Leben nicht in den Griff. Ich auch nicht. Brauche ich das jetzt auch noch irgendwie?
Adam Sandlers Probleme auch noch.
Und das ist tatsächlich total stimmungsabhängig. Und heute ging mir das gut rein und ich bin auch kein Fan der letzten beiden Filme, überhaupt nicht. Also ich fand jetzt, das waren keine Totalkatastrophen, aber vor allem haben sie mich, mal platt gesagt, sehr schnell genervt.
Ja.
So, ich fand die Charaktere gerade in Mistress America so sehr, so diese sehr grellen Menschen, so sehr aufgesetzt und sehr quirky und ich hatte nie das Gefühl, dass ich in einem echten Menschen zugucke und dachte eher, ich gucke halt der Schreibe von Noah Baumbach zu, wie sie halt irgendwie runtergebetet wird von guten Schauspielern. Bei Meyerowitz Stories hat das alles bedeutend besser geklappt, finde ich. Die Charaktere haben für mich viel reifer gewirkt, viel realer. Ich konnte hier um einiges besser irgendwie so emotional mal andocken, als zum Beispiel bei Greta Gerwig oder so. Ich glaube auch einfach, dass das Material hier besser war und dass sich Noah Baumbach vor allem vielleicht auch selber mal ein bisschen zurückgenommen hat. Also, dass der hat ja so einen sehr selbstsicheren, auch sehr, sehr klaren Stil irgendwie. Also es sind alles diese Depri-Komödien, sehr charaktergetrieben, sehr dialoggetrieben, Handlung nur sehr lose abgesteckt. Aber hier waren diese Besonderheiten, die hat nicht so krass in den Vordergrund gespielt, sondern er hat sich schon sehr auf das gute Material verlassen, hatte ich das Gefühl. Und das wurde auch von sehr guten Performances getragen. Ich fand Adam Sandler wirklich super geil und Dustin Hoffman auch. Ben Stiller nicht so.
Ich habe, Dustin Hoffman ist mir dann erst am Ende irgendwie so eingefallen, wo ich dann dachte, wer ist nochmal der Vater? Ach ja, das ist ja Dustin Hoffman. Ach ja, der spielt ja super. Also ich finde, der ist völlig in dieser Rolle verschwunden eigentlich, des Vaters. Das ist so ein bisschen Robert De Niro in Silver Linings Playbook. Ist so ein ähnlicher Charakter, aber der ist hier halt viel ausgeprägter. Wenn man das nochmal so abstreichen will an so einer Liste, Sachen, die ich richtig cool finde, ist einmal, dass die Charaktere alle so Eigenheiten bekommen und Eigenschaften, die manchmal nur so anerwähnt werden und die immer wieder so auftauchen. Also zum Beispiel, dass der Adam Sandler ein Problem mit seiner Hüfte hat und dann immer danach sagt, ja, das ist immer so, wenn ich lange gesessen habe. Und das ist ja genauso, wie das auch mit deinem Vater das Gespräch sein könnte. Und das Witzige ist ja, mein Vater humpelt ja auch und macht auch nichts dagegen. Also ich habe mich da auch auf ganz vielen Ebenen total in diesen Film reinfühlen können, weil ich auch fand, dass die Familienkonstellationen gut dargestellt waren. Eine andere Sache, jetzt hake ich nicht Sachen ab, sondern sage ich Sachen, die ich persönlich gut fand, ist, dass man sich im Krankenhaus alles aufschreiben muss. Das stimmt. Also das ist wirklich, als meine Mutter diesen schweren Unfall hatte und wir da waren, hat es eigentlich ihr Freund hauptsächlich übernommen, wirklich alles, was die Krankenschwestern gesagt haben, sich das zu merken, weil die sind auch total gestresst und die kommen irgendwann rein. Ja. Und es ist schon passiert, dass Leuten ein falscher Arm amputiert wurde, weil die Krankenschwester, weil das halt falsch angekreuzt war auf so einem Zettel.
Ja.
Und wenn niemand was sagt, dann kann es halt passieren. Das kann natürlich, man kann da zu viel Angst haben. Und ich fand aber, also ich finde, dass Noah Baumbach in diesem Film viel mehr als in den anderen die Selbstsicherheit hat, dem Zuschauer zuzutrauen, dass man versteht, was er meint, ohne dass er es immer ausspielen muss. Also da sagt der Adam Sandler sagt er dann so, ja, aber die Leute machen hier ihren Job. Und genauso wäre das in der Familie. Der eine würde sagen, wir müssen alles aufschreiben. Der andere würde sagen, ja, nee, lass doch die Krankenschwester mal machen. Beide sorgen sich eigentlich um ihren Vater. Die dritte sagt gar nichts, hat aber noch ihren eigenen Kosmos. Und genauso wäre es irgendwie. Und das, finde ich, klingt in diesem Film ganz viel an. Und ich finde auch so bizarre Idiosynkrasien der Leute werden gut aufgegriffen. Ja, also zum Beispiel dieses so, I was in Madrid when I heard, weißt du? Ja, das ist halt so ein guter Einstiegssatz, den der andere sagt, natürlich war er gerade in Madrid. Das hat nichts mit dem Film zu tun, aber es zeigt, was das für ein Typ ist. Und das, was ich witzig fand, er sagt doch am Anfang, als sie ihn da auf dieser Vernissage treffen, natürlich im MoMA, we're having Zubrufka, I just reread The Razor's Edge, it's Larry Darrell's drink. Und das ist ja dieses Buch, was ich in Thailand zufällig gelesen habe. Somerset Maugham, The Razor's Edge. Und es stimmt, da kommt halt dieser Zubrufka vor. Und es ist halt so ein absurdes Detail, was da reingelegt ist. Es ist in diesem Buch, was nicht so viele kennen, aber halt ein Klassiker ist, ein Drink vorkommt. Und das ist dann dieser prätentiöse Künstler-Bastard, das natürlich sagt, wenn sie ihn treffen. Und das hat mir gefallen.
Ja. Es stimmt schon, was Malte gesagt hat, dass die Charaktere alle sehr real wirken. Also schon das Writing insofern sehr gut ist, dass man wirklich denkt, okay, ja, so sind Menschen halt. Vielleicht an manchen Stellen ein bisschen überspitzt. Und ich finde vor allen Dingen da, wo es am meisten zu tragen kommt, ist halt wirklich diese Dreierkonstellation der Kinder. Also zwischen Adam Sandler und Ben Stiller und eben, den Namen habe ich vergessen von ihr, Jean, die Schauspielerin. Elizabeth Marvel, die berühmte Comiczeichnerin. Ja. Dass diese Beziehung zwischen den Kindern, die ja eigentlich gerade am Anfang auch sehr wenig eigentlich wirklich reden miteinander, weil sogar ja niemand wirklich miteinander redet in dem ganzen Film, außer vielleicht Adam Sandler und seine Tochter. Und das hat halt irgendwie funktioniert. So. Und halt so vor allen Dingen hat mir da gefallen, so dieses, dass halt allen klar ist, dass halt Matthew, gespielt von Ben Stiller, halt der einfach das Lieblingskind war. Aber was willst du machen? So, er kann ja auch nichts dafür. So, irgendwie. Und wie die sich halt alle drei dann doch irgendwie, ja, irgendwie halt damit umgehen müssen. So, und das schon kann man sich schon vorstellen, dass das irgendwie problematisch ist. Und das ist halt wirklich sehr gut. Hat sehr gut geklappt. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass man halt wirklich gerade am Anfang, wenn die halt mit diesem Vater da umgehen, man sich halt auch echt die ganze Zeit denkt, geh doch einfach weg. So. Aber man halt auch versteht, warum die Leute es nicht machen. So. Aber weil der Typ ja so nervig ist. Also es ist ja wirklich unglaublich.
Ja, ja. Und genau das ist auch, das gelingt dem Film gut. Einerseits das eben durch ganz kleine, prägnante Details eben diese verschiedenen Eigenarten der Leute aufzuzeigen, aber auch andererseits eben diese großen emotionalen Konflikte eben alle sehr glaubhaft rüberzubringen. Also wirklich das, klar, irgendwie Matthew ist das Lieblingskind, aber dadurch hat er eben auch sein ganz eigenes Päckchen zu tragen, denn vielleicht wollte er nie der erfolgreiche Sohn der Familie sein, sondern auch lieber viel näher an seinem Vater dran. Und so kriegt man jeden einzelnen Blickwinkel der Charaktere wirklich sehr gut vermittelt einfach. Und das ist wirklich echt stark, ohne dass es so mega plakativ wäre oder halt in irgendwas super krasses, nerviges, weinerliches abrutscht oder was auch immer. Und das ist echt cool. Trotzdem gab's ja schon auch, da bin ich auch bei dir heute, ein, zwei sehr luftleere Phasen mal zwischendurch, wo ich auch ein bisschen raus war. Und was ich dem Film ein bisschen ankreiden muss, ist, dass ich ihn echt nicht so lustig fand, leider. Also,
nee, ich auch nicht.
Habt ihr so richtig gelacht? Ich glaube, ich habe einmal richtig gelacht, als Adam Sandler dann den Kurzfilm seiner Tochter präsentiert. Irgendwie The Pagina Man oder so. Das war schon kacke lustig. Aber sonst bin ich über ein paar Kicherer und
ganz am Ende, es ist wirklich, das ist mir dann aufgefallen, als er dann sagt irgendwie this moment is not very representative of my life, da musste ich halt mega lachen. Ich weiß auch nicht, warum.
Mit der Sonnenbrille.
Mit der Sonnenbrille und diesem Taxifahrer und nach diesem ganzen Kackfilm halt irgendwie. Aber es stimmt, man muss nicht so laut lachen drin, ne.
Es ist sowieso, also ich habe teilweise auch ein bisschen vergessen, dass das auch eine Komödie sein soll, weil da ja schon teilweise wirklich auch handfestes Drama irgendwie verhandelt wird. Also da, keine Ahnung, allein die Szene, wo sie dann da diese Ansprache halten bei dieser Ausstellung, da ist es wirklich sehr weit von Witz entfernt. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Also es ist jetzt auch nicht so, glaube ich, dass, ich meine, gut, ein paar Hammer-Gags machen jeden Film besser. Aber ich habe es jetzt nicht so krass vermisst. Aber wirklich gelacht habe ich eigentlich auch, eigentlich nur an den beiden Stellen.
Es ist so ein bisschen, Malte, du hattest es ja auch gesagt, es ist auch eine Frage der eigenen Befindlichkeit. Oder Christian erwähnt es, glaube ich, auch. Oder es ist wahrscheinlich auch, geht vielleicht auch jedem so, weil man muss auch so. Wir haben jetzt alles Positive erwähnt und auch das, was uns vielleicht nicht so gut gefallen hat, aber es ist so ein bisschen klar, hier, was hier im Mittelpunkt steht, ist wieder die Auseinandersetzung von Adam Sandler, der Typ, der ist halt hat die und die Rolle in seiner Familie und ist aber total der Kontrollfreak und muss irgendwie seinen Platz finden und alle anderen Kinder, also die Kinder eines Mannes, der völlig selbstzentriert gewesen ist, müssen ihren Platz in der Welt finden. So, und es ist die Frage, ob man da das schon wieder, also was heißt, das Ding ist, solche Filme gibt es gar nicht so oft, ich habe trotzdem immer das Gefühl, warum jetzt schon wieder? Und vielleicht sagt das natürlich mehr über einen selber aus, als über die tatsächliche Frequenz, in der diese Filme erscheinen. So, das weiß ich manchmal, also das ist für mich manchmal so ein bisschen schwierig, obwohl die Auseinandersetzung sicherlich gut ist. Für mich ist die Frage, ob der Film, wenn es um die Auseinandersetzung mit diesem Thema geht, wirklich was Neues liefert. So. Und das würde ich bezweifeln.
Ja, man hat ja dann das Gefühl, dass irgendwann unsere alte von uns erfundene Scorsese-Weisheit, Menschen sind
ändern sich
nicht, dass die irgendwann wieder da zum Tragen kommt. Ich hatte vielleicht auch wieder Befindlichkeit, ich hatte mal wieder Bock auf sowas, also ich habe hier irgendwie erkannt, okay, ich verstehe, was Baumacht versucht zu machen und es reicht mir irgendwie, dass es so kompliziert ist, dass ich nicht alles raffe und weil so Familien auch sind und genau so ist es und genau dieses Gefühl so, oh Mann, auch als Adam Sandler da seinen Vater da anbrüllt, als er wegfährt und sagt so, Mann, jedes Mal will ich dich verstehen und ich weiß genau, wie du bist und jetzt kotzt es mich trotzdem wieder an, dass ich hier bin, obwohl ich extra und genauso geht es mir auch ganz oft so, dass ich so denke, und jetzt schon wieder bin ich her und schon wieder können wir einfach nicht so richtig miteinander reden, obwohl ich offensichtlich der Schlauere bin von uns beiden, habe ich nicht geschafft. Nee. Und das finde ich irgendwie cool, das hat der Film für mich transportiert, plus ich finde, er ist ein paar Sachen noch drüber hinausgegangen. Ich finde cool, dass Baumbach sich getraut hat, manche Szenen, ich würde mal sagen, so dramaturgisch zu überfrachten oder einfach, die Szene geht noch weiter, wo man denkt, eigentlich wäre das jetzt in einem normalen Film, wäre das jetzt die Szene gewesen. Adam Sandler sagt Ben Stiller, was er sich früher mal gedacht hat. So, fertig. Auserzählt, nächste Szene. Aber hier ist es dann halt so, nee, und jetzt sagt er noch was und jetzt sagt er noch was. Das sind eigentlich fünf verschiedene Sachen aus fünf verschiedenen Zeitpunkten in ihrem Leben, die er jetzt alle anspricht und man weiß gar nicht ganz genau, was man dann am Ende damit fühlen soll. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Plus, wie heißt die, Jean? Ja. Das finde ich gerade in dieser Zeit, jetzt ist ja dieses MeToo auf Facebook und Twitter überall, ne, dass Frauen, die mal sexuell belästigt wurden, jetzt schreiben ich auch nach dieser durch Weinstein ausgerufenen Sache, die es gab.
Ausgerufen. Und,
wie heißt es? Ausgelösten Sache, das meine ich. Ja,
Harvey Weinstein hat einen Aufruf gestartet, dass doch bitte alle melden möchten, die von ihm schon mal
belästigt. Ich habe mich ehrlich gesagt in diese Weinstein-Sache gar nicht so reingelesen. Ich verstehe nur dieses MeToo. Jetzt zu verstehen, worum es geht. Und das schockt, man weiß es, aber es schockt einen schon, finde ich, wenn man das dann von allen möglichen Leuten, die man kennt, liest. Und ich finde deswegen ganz interessant, wie Noah Baumbach hier noch diese Jean hat, die ja irgendwann auch so, es hätte ja gar nicht in Anführungsstrichen besser passen können jetzt, auch so einen MeToo-Moment erzählt und dann die beiden Männer aber sich dessen annehmen, also für sie sich zu rächen und sie deswegen aber wieder marginalisieren, weil sie nicht mal selber diesen Moment für sich verarbeiten kann. Das fand ich irgendwie
im Endeffekt dann so nicht wollte.
Genau, das finde ich irgendwie clever, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt eine Aussage hat noch drüber hinaus, aber das fand ich cool irgendwie.
Fand ich auch eine starke Szene auf jeden Fall,
Genau, diese ganzen Szenen, die wir jetzt zitiert haben, Ben Stiller, der seinen Vater anschreit, während er quasi schon wegfährt, Jean im Wald, die ihr Kindheitstrauma offenbart, am Ende eben bei dieser Kunstausstellung oder Adam Sandler, der wo er dann so, wenn es um seine Tochter geht, um die Erziehung seiner Tochter auch mal so ein paar Ausrastmomente hat. Genau das sind diese Schlüsselszenen, die ich unglaublich erfolgreich fand in diesem Film, wo wirklich diese ungeschönten Emotionen halt mal so richtig rausbrechen. Und da war ich immer voll dabei. Da habe ich mich immer sofort eingekauft. Und ja. Da vielleicht an Max' Frage auch nochmal anzuknüpfen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt besonders deep oder neu ist. Aber vielleicht auch nicht unbedingt sein Will. Und eigentlich bin ich ganz froh, nicht, dass ich dir das jetzt unterstelle, dass du das gemeint hattest, aber ich bin ganz froh, dass er die großen Lektionen übers Leben oder älter werden oder was auch immer, dass sie uns erspart geblieben sind. Denn der Film braucht sie nicht. Denn, wie gesagt, man kann sich da einfach in dem, was man sieht, oder ich konnte es, mich da einfach sehr gut einklinken. Und dann geht man eben mit auf die Reise. Und ganz ehrlich, 2 Stunden dabei zugucken, wie halt ein paar Menschen es schaffen, ein bisschen mehr Empathie füreinander aufzubringen. Das ist nicht die schlechteste Zeit, die man beim Filme gucken haben kann.
Absolut. Es ist ja auch dieses Bedürfnis, was man hat und was man dann und die Verantwortung, sich mit diesen Antworten auf gewisse Fragen zu beantworten. Das ist natürlich auch eine große Verantwortung, die man oder ist vielleicht ein bisschen auch zu viel, was man dann Filmemacher dann überantwortet, sag ich mal, dass man immer sagt, ja, warum erklären sie das denn nicht? Warum, oder jetzt auch bei Blade Runner, ich musste da auch noch viel drüber nachdenken, ja, warum sagen sie denn nichts? Warum sagen sie denn nicht, wie es jetzt ist? So, und das ist so, ja, weil es die Antworten vielleicht ja auch nicht gibt. Und Christian sagt es mit dem Martin Scorsese-Ding, ja, da muss man. Man guckt sich das halt an und hat dann, weiß nicht, vielleicht ist das dann wieder Anstoß, dass man sich selber nochmal neue Fragen stellt oder einfach weiter überlegt. Und weil wahrscheinlich gibt es das auch nicht. Ich glaube, es ist einfach nur manchmal so, man wünscht sie sich einfach vielleicht manchmal. Oder
es
ich
gibt
mir.
Auch nicht, ja. Vielleicht gibt es, es gibt nicht diesen objektiven Code, um Film zu entschlüsseln. Ja. Oder um, also um, wo du auf der einen Seite einen Film reinkippst und auf der anderen Seite kommt dann so eine Punktzahl raus und dann sagt man, okay, das war jetzt geil. Du kannst auch was gucken wie Drive. Weiß ich nicht, ob es da um männliche Verrohung geht. Ja. Da geht es auch um einen Typ, der Auto fährt und irgendwie mal aufs Maul haut und das ist irgendwie geil. Ja. Und darauf haben wir uns irgendwie alle geeinigt. Ja. Und bei anderen Filmen wirkt es dann stumpf irgendwie, ne? Und manchmal siehst du halt was in dem Film, hast das Gefühl, okay, hier ist was drin,
ja, und,
was mir
und es ist ja wahrscheinlich auch unmöglich, dass du als Filmemacher oder Künstler generell komplett geschlossen dein Weltbild vermittelst. So, das geht ja auch nicht, weil das wird ja dann einfach wahrscheinlich ein 27-stündiger Monolog. Das guckt sich ja auch keiner an. Also es muss ja natürlich auch irgendwie immer noch anschaubar sein. Klar, ja.
Ich wollte noch kurz sagen, dass Malte, du hast gesagt, diese Szenen fandst du alle stark und ich glaube, man fand die stark. Wir haben ja mal in einem frühen Off-Duty über so, wie wir miteinander sprechen, gesprochen. Da war Maxi noch dabei und Horst noch. Waren wir noch zu dritt? Ich weiß gar nicht mehr genau. Kann ich sein, es war, als wir diesen Lemonade und Adam Green.
Oh, da war ich zum Glück nicht dabei. Ja.
Und da ging es so ein bisschen darum, auch so Gesprächsführung. Und da gibt es halt, es gibt ja so Gespräche, wo man redet aneinander vorbei oder man labert sich nur Sachen so zu, die man schon weiß, so Abfrage, du wohnst da, aha, kenne ich. Oder man hat halt, ich glaube, es hieß so ein transformative Gespräch, also Gespräche, wo man wirklich interessiert ist an dem, was der andere sagt. Und ich hatte das Gefühl, dass Baumbach das absichtlich macht, dass der Film so überfrachtet ist an diesen Nicht-Gesprächen, und dann immer wieder streut er Momente ein, wo jemand sich wirklich offenbart und der andere dann nichts sagen kann. Oder wo jemand wirklich gerade mal den anderen versteht. Und dann ist die Musik oft auch aus. Dann ist es nicht so, dass der Film wie Birdman, was ja hier auch der Fall war, dauernd von irgendeinem nervigen Piano-Geplänkel oder sowas umspielt ist. Und für mich war das so ein bisschen absichtlich. Und ich fand es deswegen richtig cool. Ich kann nicht sagen, dass ich den Film komplett verstanden habe. Ich gebe trotzdem, muss ich sagen, auch wie Blade Runner, 8,5 Punkte für diesen Film. Ich fand ihn richtig cool und ich habe das Gefühl, Baumbach ist auf einem guten Weg. Und nächstes Mal macht er wieder das Gleiche, aber wieder so ein bisschen anders. Und ich finde es wahrscheinlich wieder ganz cool.
Ja, der Film gewinnt wegen mir einfach durch seine erhöhte Zugänglichkeit irgendwie. Zugänglichkeit ist wahrscheinlich kein Wort. Ich hatte einen Zugang zu diesem Film, den ich nicht hatte bei den älteren Baumbach-Filmen. Deswegen fand ich es sehr, sehr cool. Trotzdem kleine Abzüge in der B-Note. Ich hätte es mir vielleicht noch ein bisschen knackiger und ein bisschen lustiger auch gewünscht. Der Film hat meinen Humor leider nicht getroffen. Ein paar Down-Szenen und manchmal kam noch dieser gestaged oder dieser geschriebene Charakter kam manchmal in diesen Dialogen noch bei mir durch, da fand ich es ein bisschen gestellt. Alles in allem sehr positiv, 7,5 von mir.
Ja, ich kann da Christian nur zustimmen, dass ich auch der Meinung bin, dass der Herr Baumbach auf einem guten Weg ist. Das wird ihn freuen, das zu hören. Ich finde, man merkt bei dem ganz gut, dass der irgendwie ein Händchen für Schauspieler zu haben scheint. Ja. Also es wirkt halt wirklich, also das sind immer sehr runde Performances von allen irgendwie in seinen Filmen. Und das ist auf jeden Fall ganz schön und ich meine auch, also zumindest mir haben seine Filme jetzt, also immer die neuesten besser gefallen als die davor. So hat mir auch dieser jetzt besser gefallen als entsprechend While We Were Young oder While We Were Young oder wie der hieß und halt Mistress America hieß der oder so. Ja, hat mir ganz gut gefallen, aber diese Längen sind halt wirklich so, gehen dann doch fast so weit, dass ich den nur mit Vorsicht empfehlen würde. Also es wäre kein Film. Ich würde halt sagen, guck dir irgendwie in einem halben Jahr, wenn es bei YouTube die besten Szenen dieses Films gibt, vielleicht nur das an. Ich meine, klar brauchen die auch so dieses Padding drumherum, um zu funktionieren, aber das hat mich schon sehr gestört. Ich gebe mal 7 von 10.
Ja, Augenblick, ich musste kurz mein Mikrofon runterregeln, weil hier gerade ein Flugzeug durch meine Straße geflogen ist. So, von mir gibt es 7,5 Punkte, 8 eigentlich. Ich finde, mir hat es sehr gut gefallen, durchweg. Ich hatte eigentlich auch wenn es jetzt sicherlich keinen Schenkelklopfer-Lacher gab, aber irgendwie mochte ich dieses Gefühl. Ich mag so diese tragikomischen Geschichten so ein bisschen. Und ich mag auch dialoggetriebene Filme. Und hier wird zwar nicht miteinander geredet, aber es wird viel geredet und das kann ich auch wertschätzen. das hat mir eigentlich viel Spaß gemacht. Und deswegen eine gute Punktzahl für Noah Baumbach von mir.
Ja, Malte, du hast schon, ne?
Ja.
Ja, okay. Wie viel sind wir? 4. Okay. The Myrovid Stories ist ab jetzt auf Netflix. Also wer Netflix-Account hat, kann sich den anschauen. Und trotzdem könnt ihr uns euer Geld geben, wenn ihr unseren Netflix-Account, wir haben so einen 4er-Netflix-Account, 5er eigentlich, meine Freundin guckt auch noch mit.
Ich hab auch noch einen.
Und der ist natürlich super teuer pro Monat, 10 Euro. Also falls ihr uns ein bisschen Geld dazugeben wollt, könnt ihr das machen. Wir sind einmal auf Patreon, patreon.com/derpancast und auf steadyhq.com/pancast. Da kann man uns unterstützen. Man unterstützt aber auch, wenn man uns eine nette E-Mail schreibt oder auch eine doofe E-Mail oder wenn ihr euch uns schreibt, wie ihr den Film fandet. Denn ihr könnt ihn jetzt einfach gucken, müsst nicht mal euch aus eurer muggeligen kleinen Bude bewegen, sondern könnt einfach schön irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Klo mit dem Smartphone kann man sich das 2 Stunden lang geben. Also alles kein Problem. Was man sich auch geben kann, wenn man ein Sky-Abo besitzt oder sich im Internet auskennt, ist Babylon Berlin. Moment.
Hier der Ultimate White Boy Rapper. Babylon to Berlin on the train, boy stepper. Play no good for Mama Gaia, train way better. Take a longer time, but can go all weather. So pack your bag and come with me. We be on the train and we smoke the tree. Babylon behind us be. In a Berlin, we will all be free. And it goes a Babylon, 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 Babylon,
Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon. So. Mein schönster Moment des Tages. Ich mache mir ein schönes Aktienzwickel auf. Aber erst natürlich lecker. Die Arbeit. Ne? Das ist ganz klar.
Ja. Das soll nur schon mal ein bisschen schade werden.
Das war nur ein Spaß. Ganz klar, erst die Arbeit. Ja, ne? Das ist klar. So. Geh los. Sorry, ich war gerade geistig noch so ein bisschen bei Heikos Welt. Einfach. Ey, ich habe neulich die Kegeln-Folge geguckt. Ey, ich bin schon wieder gestorben.
Kenn die gar nicht.
Ey, kann man nur so geil sein. So. Babylon Berlin. Ja, ist eine brandneue deutsche Kriminalfernsehserie. Die von Tom Tykwers eigener Produktionsfirma in Koproduktion mit der ARD, DGTO. Frage ich mich auch mal, was das ist. Ist das ARD Japan? Oder was ist ja keine Ahnung. Das ist auch mein eigener Name. Naja, egal. Sky und irgendwie Beta-Film. Am Start Tom Tykwer, richtig guter Typ, Achim von Borries und Henk Handlögten. Hauptdarsteller ist Volker Bruch, ein deutscher Schauspieler in der Rolle des Kommissars Gerion Rath. Und der arbeitet, weil er ist Kommissar, arbeitet an der Polizei. Die Drehbücher sind nachempfunden oder basieren auf dem Roman von Volker Kutscher.
Der nasse Fisch.
Der nasse Fisch, ja, das war ein Roman. Es gibt 6 tatsächlich mit Gerion Rath und die spielen alle so in der Zeit der Weimarer Republik und von der guten Freundin oder gemeinsamen Freundin Christian wurde mir auch gesagt, dass das wohl sehr gute Romane auch sein sollen. Deswegen, gute Sache. Hat man sich wahrscheinlich ein gutes Buch rausgesucht. Ja.
Wer denn? War es Julia? Also
Johanna.
Ah, okay.
sei wohl total gut alles recherchiert und detailgetreu diese Zeit abgebildet. Insofern natürlich günstig, wenn man dann sagt, ich mach mal ganz schnell für irgendwie 40 Millionen Serie, sag ich mal. die Serie ist auf 16 Folgen, jeweils 45 Minuten in zwei Staffeln angelegt und war arschteuer, bislang teuerste deutsche Fernsehproduktion, bla 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 bla. Aber kann sie halten, was sie verspricht? Denn teuer muss ja nicht gleich gut sein, meistens.
Sei denn man, ich fange nochmal an, weil ich weiß gar nichts. Ich höre, es ist ein großer Hype. Es ist Weimarer Republik. Das sieht mir, solche Historien-Settings sehen mir immer scheiße aus und die deutschen Dialoge sind immer total schlecht.
Ja.
Ist es auch jetzt so oder ist es alles anders? Ist jetzt nach Hinterfing und vier Blocks, die doch auch nicht so toll waren, wie wir dachten, jetzt der große Hype gerechtfertigt?
Jein, würde ich mal sagen. Also man hat ja so, bis jetzt ist das Setting noch relativ normal, würde ich vielleicht sagen. Also es gibt halt diesen Kommissar, der in so einem Fall involviert ist, aber man merkt relativ schnell, er hat da auch so ein bisschen persönlich seine Sachen drin. Er muss also so einen Film irgendwie ausfindig machen. Er arbeitet bei der Abteilung Sitte. Das heißt, und die sind irgendwie auch immer auf der Suche nach
Immer auf der Suche nach einer guten Zeit. Film, ja.
Die sind natürlich nur, um diese dann halt einzuziehen und weiß ich nicht, was sie dann damit machen. Vernichten, hoffentlich. Auf jeden Fall sucht er halt diesen einen Film und den muss er unbedingt finden, weil irgendwer damit erpresst wird. Der muss also vernichtet werden. Und das ist so vom Setting her so relativ Standard-Kriminal, aber es ist ganz gut erzählt, finde ich doch. Vor allen Dingen die Schauspieler wirklich durch die Bank ganz gut gefallen. Dann gibt es immer noch wieder so kleine Nebenhandlungen mit irgendwelchen Trotzkiisten, die da in Berlin auch ihr Unwesen treiben und dann der 1. Mai steht auch noch vor der Tür.
Moment, aber ganz kurz. Haben die Leute einfach jetzt nur Tatort in den 20er Jahren gedreht und versuchen uns das als Serie zu verkaufen?
Ich glaube schon.
Vielleicht ja. Nein. Genau, wir befinden uns in Berlin der 20er Jahre und was ich richtig cool finde, ist das überhaupt mal in Farbe zu sehen, weil was ich oft schwierig finde ist, man hat ja selber in seinem Leben schon tausende Schwarz-Weiß-Nazi-Dokus oder Weimarer Republik-Dokus gesehen und das schafft, finde ich, immer eine ganz eigenartige Distanz, so als würden da irgendwelche Pappfiguren agieren, die sich dann meistens auch noch irgendwie einen Tick zu schnell bewegen, einfach irgendwie, ne?
Die letzte Chance der Wehrmacht, die V2.
Ja, das kommt noch. Wir sind da zeitlich noch davor. Das Beste kommt noch.
Staffel 7.
Du musst durchhalten. Ja, dann kommt der Führer endlich.
Gerion Rath tritt der Schutzstaffel bei.
Es ist ganz cool, weil wir haben natürlich einmal als zentrale Handlung diese Kriminalgeschichte um eben Gerion Rath und dazu eben noch andere Interessengruppen oder andere Schauplätze, parallel verlaufende Handlungsstränge. Einmal eben diese Trotzkisten, die da aus der Sowjetunion raus irgendwie, wir erfahren, dass sie irgendwie was nach Deutschland schmuggeln und hier irgendwelche Sachen planen und was weiß ich was. Trotzkisten, ja, die stehen manchmal am Weg.
Transportieren sie es
immer gerne. Ich glaube, es heißt wirklich Trotzkisten. Es ist nicht...
Ja,
also,
nee.
Ja, ja. So, ja. Aber, also, trotz... Fick dich jetzt, das geht's nicht mehr.
Na, kann das also, noch sagen.
Sorry, ich habe schon anderthalb Bier getrunken.
Jetzt also trotz Sperrgut schaffen sie es mit dem Zug nach Deutschland. Und genau, da hast du einmal diesen Handlungsstrang und dann ist eben alles auch noch verwoben mit dieser Berliner Unterwelt und irgendwelchen mafiösen Strukturen, Politik, Kunst. Wir sind natürlich dann auch zum Ende hin dann auch nochmal in so einem Berliner Club zu der Zeit, wo dann natürlich aufgefahren wird und alle sind schön gekleidet.
Das war, glaube ich, im Tresor war das, oder? Meine ich. Berühmte Berlin. Nein.
Ja, ich glaube auch, das war im Tresor schon Techno abgewudelt da drauf und drüber. Und ich finde das alles sehr stimmig und mir gefällt es sehr gut soweit. Aber Malte, sag du erstmal was, ich komme dann vielleicht nochmal auf was anderes.
Ja, Christians Frage zwingt mich so ein bisschen dazu, mit dem größten Kritikpunkt direkt anzufangen, denn ich finde, dass auch hier wieder die Dialoge so richtig brettig, sperrig sind, alles wird überbetont und das zieht sich echt durch mein persönliches Seherlebnis bei deutschen Serien. Ich glaube, das liegt bei mir, weil ich da einfach nicht so die große sprachliche Distanz habe, also zumindest nicht so groß wie zum Englischen. Deswegen störe ich mich immer so ein bisschen an der Delivery der Dialoge. Ich weiß auch nicht, das ist für mich alles immer so deutsch.
Echt?
Aber egal, trotzdem macht die Sache, finde ich, die Serie ihre Sache mehr als ordentlich. Ich finde, dass sich hier viele gute Sachen abgeguckt wurden von halt so HBO-Serien oder anderen Großproduktionen. Das fängt an bei diesen ultra-slicken Opening-Credits, die ich mir richtig geil fand. So, mit sowas kriegt man mich immer. Aber trotzdem wurde nicht irgendwie nur billig imitiert. Das ist schon auch irgendwie ihr eigenes Ding und das ist cool. Trotzdem, was ich auch noch anmerken muss, ist, dass natürlich, ja, gemäß eines Piloten natürlich die Erzählgeschwindigkeit erstmal sehr nach unten geschraubt wird. In den ersten 90 Minuten ist es ja auch eine Doppelfolge. Es ist, glaube ich, kommt nur eine Doppelfolge, wenn ich es richtig verstanden habe. Es wird sehr viel verharrt eben auf Gebäuden, auf Menschen. Jeder Charakter bekommt so seine 5 Minuten of Fame, ja, darf sich einmal vorstellen, Hallo sagen und seine Wohnung zeigen. Ja. Trotzdem war das super gut anzugucken, finde ich. Visuell super reichhaltig, super cool gemacht. Das Farbschema fand ich herrlich. Beim eigentlichen Plot war ich dann raus, bei diesem Kriminalplot. Mhm. Da war ich schnell verwirrt, muss ich zugeben. Da konnte ich echt nicht alles auseinanderklamüsern mit diesen verschiedenen Kommissaren und was auch immer. Da war ich so ein bisschen, da hatte ich dann selber das Brett vorm Kopf.
Das ist halt die Frage, ob das dann, ist es True Detective 1 kompliziert oder ist es True Detective 2 kompliziert?
Also ich würde, Versionen,
die es gibt.
Ich muss da jetzt Malte
das, peilt nichts mehr.
Ach so, ja, ich muss Malte das Wasser, da, was das angeht, ein bisschen abgraben. Ich hatte das Problem gar nicht, weil es gibt halt zwei Ermittler und die sind ein Team. Also da, das fand ich, und der eine ist dick, der andere dünn.
Das eine ist halt der Bulle von Tölz.
Nein! Das war Peter Kurt aus Güstrow. Es ist ein vierschrötiger Mecklenburger. Er ist an und für sich überhaupt nicht zu belangen. Wenn man jetzt mal wenn du so rangeht. Also, mir haben die Dialoge sehr gut gefallen, weil sicherlich sind die vielleicht so deutsch trocken, aber ich fand die nicht irgendwie schäbig und zu sehr aus der Kiste gekramt. Mir haben die eher gut gefallen und haben für mich eher nochmal die Grundstimmung unterstrichen, die schon so ein bisschen rau ist und so ein bisschen auch, ja, eben diese Zeit so ein bisschen mysteriös. Die Gesellschaft ist, dieses Berlin ist auch so dreckig. Manche wohnen eben, ich weiß nicht, ist das eine Familie oder sind das gemischte Familien, die in einer Wohnung sich diese Bude teilen? Ich finde das auch einen ganz geilen Einblick so in die Lebensverhältnisse der Zeit, dann einmal natürlich auch die Auseinandersetzung mit den Kriegsversehrten, den Kriegszitterern, die Haufen Männer, die derzeit traumatisiert vom Ersten Weltkrieg noch durch die Gegend gelaufen sind und entweder du hast halt irgendwie Morphium reingepfiffen oder du hast halt einfach ein Problem gehabt. Mir hat das gut gefallen. Ich finde, man hat das irgendwie gut abgelichtet und ich habe keinen großen Kritikpunkt bis jetzt, ehrlich gesagt. Mir ist richtig gut gefallen.
Ja. Es stellt sich ja dann immer bei einer Serie irgendwann die Frage, guckt man das weiter? Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl mir das jetzt gut gefallen hat und ich habe nicht die kompletten 1,5 Stunden geschafft, aber 1 Stunde 20 Minuten, also fast bis zum Ende, da, als sie dann da in diesem Club getanzt haben, da habe ich dann aus zeitlichen Gründen dieses Experiment abgebrochen. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich weitergucke, aber ich fand jetzt so von den, ich sag's jetzt doch, ich hatte mir eigentlich geschworen, das nicht zu sagen, aber für eine deutsche Serie fand ich das gar nicht so schlecht. Und auch ein Hammer-Gag, er sagt, ich bin Gerion Rath, sie fragt, ob er aus dem Mittelalter kommt, er sagt, nein, er kommt aus Köln. Gleich drüber lachen. Ja.
Aber dass du gerade bei dieser letzten Tanzszene was verpasst, denn das finde ich auch nicht schlecht, dass man sich einfach mal traut, so einen Piloten enden zu lassen mit so einer, ja, gut 8-minütigen Tanzcollage. Ja,
da kommt dann auch nichts anderes mehr.
Nee, naja, doch, da kommt schon noch was.
Das Lied wird komplett, ja klar, okay, also danach wird noch mal so eine kleine,
ja, das ist absolut nicht unwichtig.
So ein bisschen nee, das ist überhaupt nicht unwichtig, aber das wird noch mal in so eine Art, Abriss dann noch mal kommt. Also das wird noch mal so gegengeschnitten quasi. Ja. Aber trotzdem fand ich diese letzte Szene gerade cool, gerade dieses Grittiness, wie sagt man das im Deutschen? Ich weiß immer noch nicht. Dieses dreckige, leicht burleske, wo ich auch irgendwie dachte, ist das schon Steampunk oder so, weiß ich nicht, das ist ganz, oder Gothic oder was auch immer. Das war sehr präsent in der Serie und hat wirklich visuell auch einiges hergemacht und auch von der Stimmung her. Und nochmal zu den Dialogen kurz zurück. Mir geht es da nur darum, wie die vorgetragen werden. Inhaltlich fand ich die top, gerade diese sehr prominente Milieusprache, die auch immer wieder vorkommt. Also dieses Berlinerische, das glaube ich, was hast du da noch, so ein bisschen Kölsch oder so zwischendurch? Keine Ahnung. Aber so diese alte deutsche Slang, der hat schon was sehr Geiles und auch was sehr Lustiges. Also ich hab da jetzt keine Beispiele mehr im Kopf. Aber es hat mich einfach gefreut, diese angestaubten oder Berliner mittlerweile Schnauze. Angestaubten, so super kneipigen Redewendungen zu hören. Das hat auch zum Worldbuilding gut beigetragen, fand ich, weil das hat nochmal so ein bisschen Charakter gegeben. Und das grenzt sie zum Beispiel auch ab zu amerikanischen Serien. Insofern bin ich der Serie auch absolut nicht mega negativ gegenüber.
Kommt denn darin noch vor, diese Zeit der Weimarer Republik, wo es eben nach rechts oder nach links gehen könnte, politisch und die Menschen so unentschlossen sind oder dass es diese verschiedenen Lager gibt, kommt durch die Trotzkisten wahrscheinlich.
Also soweit
ein Einblick.
Also Genau, also diese Auseinandersetzung findet statt, einmal genau durch diesen Handlungsstrang. Und das wird, glaube ich, später noch kommen, die Rolle der Reichswehr in der Weimarer Republik. Das wird hier in der quasi Pilotfolge nur kurz angedeutet. Ja. Aber damit wird sich noch auseinandergesetzt werden. Das war jetzt aber nicht, stand jetzt nicht so im Mittelpunkt. Also zumindest ja, nicht in der Welt des Protagonisten.
Ja. Ja, aber man hat ja in der Welt des Protagonisten zum Beispiel ja drin, dass er ja irgendwie sehr katholisch ist und halt bei dieser Sittenpolizei halt schon, ja, was ja vermutlich eher eine konservative Truppe dann ist. Mhm. Also ich glaube, da könnte es schon durchaus interessant werden und ich fände, die Serie würde da was verpassen, wenn sie in dieser Zeit spielt und da nicht irgendwann auch diesen Aspekt dann beleuchtet. Aber da habe ich eigentlich... Es schien so, als würde da noch was kommen.
Was die Serie auch noch macht, ist sich mit der Frauenrolle zu der Zeit auseinander, also wird sie auch auseinandergesetzt, in diversen Szenen, auch recht konkret. Einmal geht es dann ganz konkret darum, dass halt in diesem, Präsidiumsgebäude und was weiß ich, wo auch noch andere irgendwie Apparate drin sitzen, gibt es halt 52 Herrentoiletten und fünf Damentoiletten. Die freien Sekretärinnen, die morgens da Schlange Spalier stehen, um auf einen kleinen Job zu hoffen, applaudieren da den einlaufenden, Staatssekretären oder was Beamten irgendwie zu. Das ist schon auch ganz gut gemacht. Aber es bleibt nicht dabei. Also gerade zum Ende des Pilotes wird dann auch nochmal gezeigt, und das gab es eben auch, um dann da jetzt mal konkret werden zu wollen.
Ja.
Entschuldigung, Christian, sag mal.
Mir hat da sehr gut die Rolle von der Charlotte Ritter gefallen, also so heißt sie, Liv, irgendwas spielt sie.
Liv Lisa Fries.
Fries, weil mir da die ihre Sache auch sehr, sehr gut macht hier. Und da hat mir sehr gut gefallen, dass das eben so abseits von diesem Kriminalfall so zeigt, so ja, es war irgendwie auch eine weirde Zeit, aber da waren halt trotzdem auch ganz normale Leute unterwegs, die halt irgendwie halt so geguckt haben, wie irgendwie Another Day, Another Dollar Style irgendwie da durchs Leben getaumelt sind. Und halt irgendwie, das hat mir doch sehr gut gefallen und war, glaube ich, auch ein wichtiger Gegenpol zu so diesem Kriminalfall. Und da ist für mich auch der größte Unterschied zum Tatort. Weil man hier halt dann nebenbei halt trotzdem noch irgendwie echte Menschen
sieht. Und ich finde auch,
habe ich im Tatort, glaube ich, noch nie.
Ja, ich finde, genau, sehr richtig, dieser ganze Handlungsstrang mit der Charlotte Ritter, den finde ich sehr gelungen, eben auch dieses Zusammenleben in dieser für einer gearteten Wohnungsgemeinschaft. Die Charaktere, die da hausen, sind eigen und die nimmt man, also ich habe die auch ernst genommen. Ich fand die gut gezeichnet, ich finde es auch geil, den Opa, der da irgendwie, kriegsversehrt ist, der dann sich ein Stück Blutwurst klaut und mobst da irgendwie. mir hat das ganz gut gefallen, aber Christian, sorry, du hattest, glaube ich, immer noch eine Frage.
Nö. Aber langsam können wir, glaube ich, zum Ende kommen. Ich möchte fragen, ihr sagt 16 Folgen in 2 Staffeln. Das heißt, nach Adam Riese und Eva Zwerg, jetzt noch 6 Folgen, ne? Dann ist die erste Staffel durch.
Ist richtig.
Was muss denn diese Serie jetzt noch leisten, damit das gut wird? Denn ich möchte mal an folgende Serien erinnern. Deutschland 86, 83, die große deutsche Serienhoffnung, war dann relativ mau gegen Ende, war relativ bescheuert und ist so ein bisschen entartet. Und das ist bei beiden anderen Serien, also bei 4 Blocks und bei Hinterfing auch passiert. Ich habe es, glaube ich, hier nie erwähnt, aber ich habe Hinterfing dann tatsächlich durchgeguckt und es ist mega bescheuert und absurd am Ende und wird einfach irgendwie aufgelöst und fertig. So, also die wissen eigentlich nichts mit ihrer Prämisse zu machen. Was muss diese Serie jetzt schaffen, damit man das zum guten Ende bringt?
Für mich ist... hängt das davon ab, wie die Geschichte des Protagonisten tatsächlich aufgelöst wird. Denn er ist eben nicht der knallharte Irgendwas-Kommissar, sondern er ist selber Kriegszitterer, also in krassen Stresssituationen kriegt er einfach einen Krampfanfall und kann sich nicht mehr bewegen. So, und befindet sich aber auch in dieser wahnsinnig maskulinen Polizeiwelt, in der man, wie sein Kollege, einfach über diese Menschen, die eben entsprechend dieses Leiden haben, überhaupt, also einfach abgewertet werden. So sind halt keine Männer oder was weiß ich was. Und ich finde das eine interessante, ich finde halt die Rolle des Protagonisten ganz spannend und bin da gespannt, wie es weitergeht. Was muss die Serie liefern? Ja, da eine gute Auflösung, da eine gute weiterführende Story. Ich meine, hier geht's, und das ist natürlich ein riesiges Konglomerat, was da irgendwie, an Handlungssträngen. Ich bin gespannt, wie das zusammengeführt wird, dieser Untergrundgeschichten, das Politische und so weiter. Das scheint ja alles miteinander verwoben zu sein. Ich bin auch jetzt schon ein bisschen genervt, weil es mir fast schon ein bisschen zu viel ist eigentlich an Nebenschauplätzen. Aber ich habe so ein bisschen das Vertrauen, weil das einfach eine sehr gute Romanreihe sein soll, dass das nicht zu blöd und zu schräg wird. Ich habe da einfach mal, aber was genau passieren soll, mal schauen, weiß ich nicht.
Für mich muss die Serie noch ein bisschen deutlicher in den tatsächlichen Plot noch einsteigen. Und du sagst, es werden natürlich wie in vielen Piloten sehr viele Fässer aufgemacht, das muss zusammengezogen werden. Das ist ja auch eigentlich immer meine Meinung, siehe Game of Thrones zum Beispiel, wenn du so viel aufmachst, dann musst du es auch irgendwie gut verbinden und am Ende muss da halt ein volles Bild auch, finde ich, der Welt bei rauskommen, ohne dass da mega viel Zeit drauf verschwendet wird. Wenn man das gut zu Ende bringt, glaube ich, dann erzählt die Geschichte quasi beiläufig noch eben auch noch die größere Geschichte eben dieser Zeit und dieser Welt mit und wenn das klappt, dann ist das super und ich finde, um das zu erreichen, muss diese so eine alte Falle von Großproduktionen, was Serien angeht, diese Bedeutungsschwere, finde ich, muss ein Tick runtergeregelt werden und eben diese Klarheit und die Verständlichkeit muss ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt werden und dann wird das ein Top-Ding. Von mir bis jetzt auf jeden Fall erstmal eine Empfehlung mit kleinen Einschränkungen, aber durchaus trotzdem eine Empfehlung.
Ja.
Da kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Mhm. Ja, da habe ich jetzt, also was sie noch liefern muss, habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Das habt ihr schon sehr gut
gesagt. Von mir?
Sehr gut. Sehr, sehr
also ich meine, das wird ja auch groß gefeiert, deswegen, naja, gut. Aber anyways, von mir gibt es auch eine Empfehlung. Ich muss auch wirklich sagen, ich finde die Schauspieler alle toll gecastet und ich finde, die machen auch ihre Arbeit saugut. Ich finde es richtig toll und hat einfach auch so cooles, so auch eben so wirklich gute Szenen dann eben. Also auch dieser angebliche Pfarrer da, diesen einen Typen da im Knast besucht. Das fand ich ganz cool. Das ist eigentlich schon eher sowas, was man jetzt aus so einem Gangsterfilm aus den 2000ern irgendwie erwarten würde, so eine Szene. Oder aus Mafia-Film oder so. Und da, der Film macht, also die Serie macht vieles sehr richtig irgendwie ästhetisch, stilistisch und gucken.
Ja, klingt interessant und ist ja dann auch, wenn auch auf 2 Staffeln ausgelegt, trotzdem irgendwie eine Miniseries oder eine Anthology-Series oder wie auch immer man das heutzutage nennen mag. Also wenn da nicht noch Staffel 3 und 4 und 5 und 6 und 7 kommen. Und das heißt ja schon, dass es wahrscheinlich irgendwie zu Ende geführt wird oder dass man einen Plan auf jeden Fall verfolgt. Es wird einfach schwer heutzutage, finde ich, im Serienkosmos noch wirklich Fuß zu fassen. Kann ich gleich was zu erzählen, kurz zu The Leftovers. Ja. Babylon Berlin kann man sich anschauen. Auf Sky, wenn man so ein normales Sky-Abo hat, aber auch mit diesem 1 € Sky Atlantic-Ding, glaube ich, wo man, ich glaube, oder 1,50 €, dann kriegt man 2 Monate Sky online, kann sich das anschauen, sonst sind es, glaube ich, 10 € im Monat. Aber man wird es schon irgendwo zu schauen finden. Ansonsten kommt es, glaube ich, ab Januar dann für den normalen Plebs auch in der ARD, im normalen, ganz normalen Fernsehen, da wo man noch das Gerät andrückt und dann kommt auf einmal, sprechen Menschen und Bilder flimmern über den Bildschirm.
Hallo!
Wenn ihr die Serie gesehen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail, podcast@drpeng.de. Was habt ihr davon gehalten? Und ja, vielleicht quatschen wir dann nochmal drüber, wenn die Serie durchgelaufen ist. Müsste so Anfang Dezember der Fall sein, wenn ich mich da nicht verrechnet habe. Und dann kommen wir jetzt zur Abschlussrunde.
Wir haben viele über Movies getalkt, doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
Ich habe The Leftovers jetzt mal wieder angefangen zu schauen. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, es ist eine HBO-Serie, die Prämisse hatte, dass 2% der Weltbevölkerung vom einen auf den anderen Tag einfach verschwinden. Und dann widmet sich die Serie so diesen Hinterbliebenen, ne? The Leftovers, die Leute, die noch da sind. Da hat mal einer seine Frau verloren oder eine ihre ganze Familie oder auch einer gar niemanden. Und dann gibt es auch noch so eine komische Sekte, die alle weiß angezogen sind, nicht sprechen und qualmen. Dann, weiß ich nicht, gibt es noch so einen komischen Typ, der Menschen umarmen kann und dann sind sie wieder glücklich und keine Ahnung. Und für mich hatte die Serie leider so ein bisschen dieses Serienproblem, da wir so viele Serien hier immer schon geschaut haben und wir jetzt so viele Filme schauen. Es ist für mich schwer, so in der Freizeit so einfach nur so irgendwie eine Serie zu gucken, in der so wenig passiert. Also es dauert, glaube ich, echt 8 Folgen, bis in The Leftovers wirklich mal irgendwas Interessantes passiert. Und das ist auch eine Serie, wo du jeden hast. Also du hast außer den Bullen. Der ist eigentlich ganz cool, aber der hat auch seine Probleme. Aber diese Teenage-Töchter sind total nervig. Diese qualmenden, nicht redenden Spinner gehen einem mega auf den Sack irgendwann, weil ich muss ja auch immer warten, bis die aufgeschrieben haben mit dem Edding auf ihrem Blog, was sie zu erzählen haben. Jetzt geht's gerade ein bisschen ab. Mal schauen. Ich habe gehört, die zweite Staffel wird besser und es ist auch nur auf 3 Staffeln angelegt und die dritte Staffel soll genial sein, habe ich gehört. Deswegen werde ich das noch mal fertig schauen.
Ja.
Und dann,
aber was ist denn jetzt? Ja. War es irgendwie spannend oder war es irgendwann dann gut? Oder sollte man
es hat so ein bisschen, das ist ja von diesem Damon Lindelof auch, der glaube ich auch für Lost irgendwo verantwortlich war. Und es hat für mich leider sowas, dass dieses, was ich nicht mag an Serien ist, dieses andeutende, ja, da ist noch irgendwas und da ist noch ein Fass, was aufgemacht wird. Und dann so, okay, und jetzt verbringen wir mal eine Folge nur beim Pfarrer, um dann mal den so ein bisschen besser zu verstehen. Ich weiß auch nicht. Ich bin
so wie The Walking Dead meinst einfach du vielleicht?
Was?
So wie The Walking Dead vielleicht.
Was, hab ich nicht verstanden?
The Walking Dead.
Und ja, hier genau,
nochmal eine spannende Extra-Folge, nur mit dem Vollidioten, den man nicht leiden kann.
Ja. Genau, also es ist so ein bisschen, es ist trotzdem cool, man lernt dann auch diese Stadt kennen. Es ist noch ein bisschen älter, hat man das Gefühl, es ist nicht so geil gefilmt einfach, wie aktuelle Serien. Es ist nicht so kreativ, wie jetzt Breaking Bad zum Beispiel war in seiner Kameraführung oder so. Aber mal schauen, was dabei rauskommt, kann ich noch nicht sagen. The Leftovers gucke ich gerade. Und dann, genau, wir waren auf der Frankfurter Buchmesse, wir sind hingefahren von Detektor FM am Dienstag, haben aufgebaut, dann sind 3 Besuchertage gewesen, Fachbesuchertage, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Da ist nur Presse, Verlage und weiß ich nicht, also trotzdem viele Leute, aber man so ein bisschen checkt man nicht so ganz, wer da alles rumläuft. Und dann Samstag und Sonntag sind Besuchertage und wir haben einen eigenen Stand gemacht, von da live gesendet, immer von 16 bis 19 Uhr und hat Interviews mit Schriftstellern geführt und auch mit Prominenten, die da waren. Unterschiedliche Leute aus unserer Redaktion haben dann Menschen angeschrieben, um mit denen reden zu können. Ich habe ein paar Promis eingecashed, die wir bekommen haben. Gregor Gysi, Richard David Precht, Wladimir Kamina, Sven Regner und Stefanie Sargnagel zum Beispiel. Und das war cool, also das war, vor allem war es nice, weil es war so, also die Redaktion in Leipzig hat quasi Skripte vorbereitet und Online-Artikel geschrieben, denn wir können bei Detektor nur Podcasts veröffentlichen, wenn wir einen Artikel auch auf die Seite hauen, das ist irgendwie im Backend so verknüpft, egal, ist nicht so wichtig, aber auf jeden Fall musste es so einen Workflow geben und der musste sich eigentlich auch erst da ergeben, weil wir alles nicht genau vorher wussten, wie es funktioniert und das war so eine Art des Arbeitens, die ich total gerne mag, also so eine, okay, man plant 1000 Sachen und gleich kommt der Anstand und dann, fuck, ich brauche das Flash-Mic, damit wir irgendwie zu Richard David Precht gehen können, ach scheiße, was muss ich denn den fragen, ach ja, ich setze mich noch eine halbe Stunde irgendwo hin, google mir irgendwas zusammen und gehe dann ins Interview und frag den irgendwas und ich mag diese Art des Arbeitens, wenn du immer so kurze Deadlines hast und hoffst, dass irgendwas funktioniert. Zum Beispiel habe ich auch mit Ulrich Wickert ein Interview geführt, wo das Mike dann nicht aufgenommen hat. Aber das war nicht meine Schuld. Also ich habe gedrückt, aber irgendwie war die Datei dann nur im Byte groß. Deswegen ist das verloren gegangen leider. Aber es ist ein sehr interessanter Kosmos, diese Frankfurter Buchmesse. Die ist pompöser und größer als die Leipziger. Malte, du warst ja auch mal für Leipziger. Also es ist irgendwie so wie eigentlich Leipzig und Frankfurt im Vergleich sind. Leipzig ist einfach halt billig und Frankfurt ist teuer und so sind auch die Messen so ein bisschen. Also die Stände sind größer, es kommen mehr Prominente, glaube ich. Plus ist eine Fachmesse und deswegen ist ganz interessant, dass du in diesen ersten 3 Tagen sitzen die halt da noch so rum. Ne? Also ich habe ja zum Beispiel, Ken Follett interviewt, einer der berühmtesten Schriftsteller der Welt. Und da ist man halt auch einfach an den Stadt, da haben die einen irgendwo hingesetzt und in so eine kleine Box gesetzt, dann kam halt Ken Follett da rein. Ich habe halt ein paar Fragen gestellt und
ja, mega cooles Interview.
Und auch,
hab's alles angehört.
Danke.
Alles,
und auch Ulrich Wickert. Die waren halt auch am Stand dann da, ne? Und die hatten jetzt auch nicht krass getaktete Zeitpläne. Also es ist ganz interessant, das haben wir dann gemerkt, fürs nächste Jahr, wir bräuchten eigentlich noch wen, der nur da ist und Ahnung hat, also vom Literaturbetrieb und vom quasi deutschen Promi-Betrieb, der einfach nur mal so durch die Hallen geht. Denn als ich zum Beispiel zu Precht gegangen bin, war links so eine Podiumsdiskussion mit Martin Schulz einfach. Ne? Ah, also okay. Habe ich euch sogar ein Foto geschickt. Also man hätte da danach noch hingehen können und sagen können, ja, können Sie mal 3 Fragen beantworten?
Sie waren eine Mark. Ja,
aber ich weiß jetzt nicht, ob man solche Verlierer da interviewen muss.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall cooles Erlebnis. Wir haben das eigentlich cool gemacht. N99 heißt der Podcast. Man kann quasi, wir haben so 62 Interviews, glaube ich, insgesamt geführt und das tröpfelt da jetzt immer noch so nachträglich rein. Also 40 sind, glaube ich, schon online. Kann man kann man nachhören. War eine coole Erfahrung und ja, mal gucken, was man in Zukunft noch so in solche Richtungen mal machen kann.
Ja, saubere Sache. Hört sich echt geil an. Und tatsächlich nach einer guten Erfahrung auch für einen selber. Vielleicht auch was für einen Lebenslauf. Wer weiß. Von mir gibt es einen kleinen Musiktipp. Ich war joggen, habe dabei einen Podcast gehört, All Songs Considered von NPR, das ist eine Seite, die man vielleicht kennt. Bin dort auf zwei interessante Songs gestoßen. Der erste, den fand ich nicht so toll, aber ich will es kurz erzählen. Der heißt Crash und von einem isländischen Artist namens Högni. Und der hat ein komplettes Konzeptalbum gemacht, was Two Trains heißt und quasi die klangliche Repräsentation von zwei Zügen sein soll, die damals die Kieselsteine nach Reykjavik gefahren haben, in den Hafen, um den da, glaube ich, zu errichten. Ein sehr interessanter Song, aber jetzt nicht unbedingt mein Fave. Das war dann tatsächlich, dass sie Deadly Valentine von Max wird sie hassen, Charlotte Gainsbourg, ich weiß nicht, wie sie ausspricht, sie ist Schauspielerin.
Charlotte Gainsbourg.
Ja. Gainsbourg, ich kann nur Englisch. Ja, Schauspielerin, kennt man aus Magnolia und der Antichrist, glaube ich. Ja. Jetzt und auch Sängerin, doch auch schon seit geraumer Zeit. Ich kenne sie erst seit jetzt, seitdem ich dieses Lied gehört habe. Habe dann auch eins ihrer früheren Alben nachgeholt. Vergessen, wie es heißt, IRS oder IRM oder so. Auf jeden Fall drei Buchstaben.
Was denn nun?
Und bin jetzt sehr großer Fan von ihr. Sie macht sehr düsteren, coolen Pop und stößt bei mir da auf jeden Fall auf sehr offene Ohren. Charlotte Gainsbourg.
Cool.
Empfehlung.
Ja. Christian hat mit einer alten Serie abgecatcht. Ich tat es ihm gleich und habe die zweite Staffel Bloodline mir nach und nach nochmal gegeben. Die ist ja mittlerweile abgeschlossen worden nach der dritten Staffel. Und ich weiß nicht warum. Ich hatte irgendwie Bock.
Was war das nochmal?
Das ist mit dieser Familie, mit dem großen Familiengeheimnis. Genau. Ben Mendelsohn, Kyle Chandler und noch ein paar viele andere Leute, die da den Kies abhängen und dieses Familiengeheimnis haben und dann passieren schlimme Sachen und irgendwie mag keiner den einen Bruder, den verstoßenen Bruder.
Ja,
und
jetzt, genau. Jetzt weiß ich wieder, wo so eine Yacht brennt.
Genau, ja. Richtig. Und die Serie wabert so ein bisschen vor sich hin. Ich habe so ein bisschen auch das Problem, was Christian auch angesprochen hat, ich weiß nicht, wie Leute das aushalten können. Wenn ich mir vorstelle, da würde jede Woche eine Folge von kommen, ich würde wahnsinnig werden. Ich finde, dann kann sich diese Serie wirklich nur anschauen, wenn man Bock hat, nachmittags sich mal auf einen Sonntag hinzusetzen und sich direkt ein paar mehr Folgen zu geben. Weil das muss man auch tun, weil es gibt einfach Folgen, bei denen man sich denkt, naja, aber was denn nun? So, jetzt mach doch mal weiter irgendwie hier. Mhm. Ja, es ist ja alles mysteriös und ich will das Geheimnis auch wissen, aber warum hilft mir denn keiner? Und mir gefällt das Setting sehr gut. Ich finde die Darsteller auch toll. Und trotzdem, also es ist ja zum Glück ist die dritte Staffel schon draußen und ich werde die jetzt auch noch weiterschauen. Weil, wahnsinnig, also das Staffelfinale der zweiten Staffel, also eine absolute Katastrophe, wenn man da so ein Jahr warten müsste. Ich hätte nicht gefrusteter sein können, glaube ich. so geschlossen, glaube ich, würde ich sagen, das ist eine Empfehlung, wenn man Lust hat auf so Familiendrama, großes. Ist schon cool. Ich finde es auch gut und hatte eigentlich schon eine ganz gute Zeit, aber ist auch ein bisschen nervig. Also ich könnte mir jetzt, nachdem ich die Serie dann abgeschlossen habe, nicht sagen, ich gucke das nochmal weiter. Und ich würde auch nicht sagen, ich bin Fan dieser Art Serien oder dieser Art Genre, aber die ist einfach schon gut gemacht.
Ab und zu geht sowas mal
ja, ganz gut genau.
rein. Ne? So ist es, oder?
Ja, wirklich. Genau. Ja. Mhm.
Ja. Ja, ich habe auch nur was ganz Kleines, auch Musik. Ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen, das neue Album von Mine und Fat Tony anzuhören. Ja. Die haben ja zusammen eins rausgebracht, das heißt Alle Liebe nachträglich. Und sind so, halt so Liebeslieder, aber relativ unklischeebehaftet eigentlich. Und da sind echt ein paar ganz coole dabei. Mir gefällt vor allen Dingen Rom-Com, das Lied, hat mir sehr gut gefallen. Und ist ganz cool. Also wenn man Fat Tony vielleicht mag oder Mine sowieso, die eigentlich auch immer ganz coole Sachen macht, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Hat mir ganz gut gefallen. Ich habe es jetzt, glaube ich, zweimal durchgehört. Ich muss es auf jeden Fall noch ein paar Mal hören und dann mal gucken, ob es in die Rotation kommt.
Ja, kann nicht so, natürlich alles nicht so genial sein wie die ganzen Alben, die Young Thug zum Beispiel rausgebracht hat in den letzten Jahren. Das war's für diese Woche im Pancast. Wir sind natürlich wie immer, egal worüber man redet, bei der 1-Stunden-Marke angekommen. Vielleicht ist es auch so 1:10, trotz zweier Themen, trotz Hörerpost ausgelassen. Es ist einfach das Gesetz der Natur.
Vielleicht hängen wir auch einfach gerne miteinander ab.
Die längste Abschlussrunde der Welt.
Ja, ich würde auch sagen, ich habe einfach ewig gelabert, aber was macht's? Was soll's? Ich durfte ja bei Babylon nicht, da rede ich einfach dann das doppelten Zeit in der Abschlussrunde. Ja. Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder nächste Woche. Mal schauen. Eigentlich wäre da Halloween dran, aber ich bin im Urlaub und weiß ich nicht so genau, ob ihr euch das aufbürden wollt, zusammen.
Ich grusel mich immer so, wenn du nicht dabei bist.
bis dahin findet ihr uns auf facebook.com/derfangcast, der Fangschwingcast oder auf Twitter @derpangcast oder ihr könnt uns eine Mail schreiben, podcast@drpang.de. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Ciao.